والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Meine liebe Geschwister im Islam, ich begrüße euch mit der Begrüßung des Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dann machen wir heute etwas anderes, die Erklärung von Sahih al-Bukhari. Und diese Erklärung stützt sich auf die von der Erklärung Sheikh ibn al-Uthaymin rahimahullah, fast ausschließlich von ihm. Und ja, Imam al-Bukhari ohne Zweifel ist bekannt unter den Muslimen weltweit. Man sagt, dass das Buch Sahih al-Bukhari das korrekteste Buch nach Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Bei manchen Muslimen, wie bei den Malikiten, ist für sie das korrekteste Buch Sahih Muslim, nur als Information. Aber Imam al-Bukhari rahimahullah ist also ein großer Imam ohne Zweifel, der auch seine Jugend mit Lernen von Ahadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam verbracht hat. Und sein Werk ist dann weltweit bekannt. Man weiß, dass er diese Werke über Jahre gesammelt hat. Er hat auch dann große Strecken auf sich genommen, um den Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam sozusagen abzuholen von den Menschen, die das getragen haben. Und er hat auch dann strenge Regelungen gehabt, wie er diese Hadith auch dann zu nehmen hat. Imam al-Bukhari rahimahullah wurde im Jahre 194 geboren in al-Bukhara, deswegen al-Bukhari, ja, und gestorben 256 in der Nähe von Samarkand. Und sein Vater starb sehr früh und Imam Bukhari war noch ein kleines Kind. Sein Vater hinterließ ihm oder hinterließ ihnen eine große Menge, also reichlich an Besitz und Geld. Er sagte auch, bevor er starb, ich kann mich nicht erinnern, dass eine Dinar von dem Geld, was er gesammelt hat, dass eine Dinar haram ist oder Shubha. Das heißt also, dass sein Vater in der Hinsicht ein frommer Mensch war, der auch besonders auf den Halal geachtet hat. Denn ein Halal ist sehr wichtig für einen Muslim, muss eigentlich wichtig sein. Allein auch, es gehört zur Bedingung für die Annahme des Dua. Und wir können uns erinnern, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über einen Mann berichtet hat, der sehr staubig war und auch die Hände Richtung Himmel ausgestreckt hat und auch Allah subhanahu wa ta'ala um etwas gebeten, indem er gerufen hat, oh mein Herr, oh mein Herr. Aber seine Speise war haram und sein Trank war haram und seine Kleidung war haram. Und sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie kann Allah subhanahu wa ta'ala von ihm nehmen? Deswegen dieser Hinweis, dass sein Geld, was er sich angesammelt hat und sein Rizq, was er auch dann von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, kann er sich nicht erinnern, dass ein Dinar haram darin haram wäre. Noch Shubha, also zweifelhaft, nicht mal das war alhamdulillah anwesend. Imam al-Bukhari rahimahullah machte dann eine Hajj-Reise mit seiner Mutter und seinem großen Bruder Ahmed, wobei er dann in Mekka geblieben ist, um Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch dann zu lernen. Und seine Reise streckt sich auch dann über die arabische Halbinsel hinaus bis zum Basra und auch in Bagdad und an Al-Kufa, der auch, das waren seine Aufenthaltsorte, wo er dann Hadithen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt hat. Man beobachtet besonders an diese Geschichte, auch wenn sie ziemlich knapp gefasst ist, welche Wege dieser Imam auf sich genommen hat und welche Aufenthaltsorte er auch dann für sich dann entschieden hat, um die Ahadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch dann zu erreichen. Einmal, als er Wallahu alam, nach Ägypten reisen wollte und sie haben mitbekommen, dass Imam al-Bukhari sie besuchen wird, und da haben sie, und das war auch die Mentalität der Menschen, dass sie auch jemanden prüften, ob er wirklich ein Hafid ist, ob er ein Kenner des Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ein Kenner ist nicht nur etwas Oberflächliches zu lernen, sondern vielmehr auch dann die Sanad und aber auch Al-Matn, also der Inhalt vom Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch zu kennen. Und da haben sie etwa 100 Hadithe auf 10 Leute verteilt, und jeder soll Imam Bukhari rahimahullah dann fragen über diesen Ahadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Ketten sollen etwas verkehrt vorgetragen werden, aber auch Al-Matn soll etwas verkehrt. Und daraufhin, nachdem sie gefragt haben, hat Imam Bukhari rahimahullah angefangen, diese Ahadithen nach ihren Sanad zu korrigieren und auch Al-Matn auch zu korrigieren. Und als er fertig war mit den 100 Hadithen, haben sie auch bezeugt, dass er tatsächlich ein Kenner des Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also sie haben ihn auch dann geprüft diesbezüglich. Es gab ein Ereignis bei Imam Ibn Rahuya, also ein Imam von Ahlus Sunnati wal Jama'a, und Imam Bukhari war bei ihm, und er sprach einen Gedanken, er sprach etwas aus und sagt, wenn du ein Buch fassen könntest, etwas Al-Muhtasar, zusammengefasstes, dass man die Ahadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch dann in einen Werk sammeln könnte. Imam Bukhari sagte, und diese Nasiha oder dieser Hinweis hat eine Wirkung auf meinem Herzen gehabt. Und eins darf man nicht vergessen, er hat etwa 16 Jahre lang Ahadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesammelt. Und er sagt, nach jedem Hadith, was er in Sahih aufgeschrieben hat, hat er al-Ghusl gemacht und 2 Rak'at verrichtet. Jeden Hadith, was er geschrieben hat als Sahih, hat er Ghusl gemacht, al-Ihtisal, also Ghusl, und hat dann 2 Rak'at. Man überlegt, wie viele Ahadith in Sahih al-Bukhari gibt es etwa. Man sagt etwa knapp 7000 Ahadith. Imam Bukhari, was glaubt ihr, wie lange er gelebt hat? 194 geboren und 256 gestorben, 60 Jahre, ja, 16 Jahre Sammlung. Und dann hat er von diesen 600.000, was er gesammelt hat, etwa, hat er diese Hadithen rausgesucht und nach jedem Niederschreiben hat er Ghusl und 2 Rakats verrichtet. Wie viel hat er geschlafen? Verbracht, die Zeit, die er verbracht. Du merkst, da ist Segen drin, al-Baraka von Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese Menschen al-Ikhlas hatten, Aufrichtigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, aufrichtig gegenüber dieser Religion. Sie haben also tatsächlich Opfer gebracht. Es wird auch berichtet, dass Imam al-Bukhari rahimahullah etwa eine Monatsreise an einem Ort verbracht hat, also praktisch eine Monatsreise unternommen hat, um zu einem Ort anzukommen, um einen Hadith vom Prophet, wegen einem Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Eine Monatsreise. Ja. Und dann hat er den Mann beobachtet, wie er eine seiner Tiere etwas vorgetäuscht hat. Dann sagt er versucht, ein Tier vorzutäuschen. Wie glaubwürdig ist er wirklich? Und das war für ihn ein Hindernis, ein Hadith zu übernehmen. Also so streng war Imam al-Bukhari rahimahullah, Also er hat darauf geachtet, dass es von wahrhaftigen Menschen, die ehrlich waren und nicht auf eine günstige Art und Weise jemanden zu täuschen. Wenn er auf diese Art und Weise ein Tier etwas vorgetäuscht hat, hat er gesagt, dann kann er nicht glaubwürdig Allah einen, wo er diesen Hadith bekommen hat. So war Imam Bukhari. Idan er sagt, ma katabtu fi kitab sahih hadith, dann sagt Imam Bukhari rahimahullah, illa ghtasaltu qabla dalika wa sallaytu rak'atayn, bis ich ein Ghtisal gemacht habe und zwei Rakat unternommen habe. Das sind sozusagen unsere Salaf radiallahu anhum, wie aufrichtig sie waren und wie bestrebend sie waren auch gegenüber von Hadithen des Propheten. Das war für sie etwas Heiliges. Etwas Heiliges. Auch für ihre Religion war auch etwas Heiliges. Diese Menschen, sie haben also, da gab es kein Bus oder kein Auto und kein bequemes Sitz sozusagen, keine Heizung, ja, und keine Klimaanlage wie heute. Ja, wir haben andere Möglichkeiten, aber Faulheit und andere Dinge hat uns wohl kaputt gefressen, sodass wir mit einer bequemlichen Haltung gegenüber unserer Religion stehen. Dann Erklärung von Sahih al-Bukhari. Das ist Al-Kitab Bab al-Wahy, das heißt Buch über den Beginn der Offenbarung. Und die Erklärung, die ich schon etwas ausgearbeitet habe, ist fast ausschließlich von Sheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah. Im Kapitel 1 wird gesagt, wie die Offenbarung zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam begann und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala: Gewiss, wir haben die Offenbarung eingegeben, wie wir Nuh und den Propheten nach ihm Offenbarung eingegeben haben. Das heißt also, so beginnt Imam al-Bukhari und es wird erklärt, dass Imam al-Bukhari beabsichtigt, mit diesem Vers oder mit diesem Beginn der Offenbarung zu erklären, das Erste, mit dem begonnen wurde, ist, dass das rechtschaffene Traumgesicht hatte. Das heißt also, dass der Prophet am Anfang etwas gesehen hat, ja, und das Traumgesicht ist also für die Propheten und Gesandten tatsächlich auch eine Art Al-Wahy, eine Art Offenbarung. Und er sah keinen Traum, der nicht so klar wie das frühe Morgenlicht. Das heißt also ein deutlicher Traum sozusagen, wie das Morgenlicht der deutliche Helligkeit mit sich bringt. So war auch der Traum vom Propheten oder das Traumgesicht. Und dies wird später noch erwähnt werden, denn erwähnte al-Bukhari den Vers, also den Vers wird gesagt, gewiss, wir haben die Offenbarung eingegeben. Wir haben dir, ja, das heißt, wir haben dir, O Muhammad, so heißt das, sallallahu alaihi wasallam, die Offenbarung eingegeben, wie wir Nuh und den Propheten nach ihm Offenbarung eingegeben haben. Das heißt, die Art und Weise der Offenbarung von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war identisch wie die Offenbarung der Propheten und Gesandten, die vor ihm waren, wie in diesem Vers auch deutlich auch zu hören ist. Gewiss, wir haben dir Offenbarung eingegeben, bedeutet also, wir haben dir, O Muhammad, Offenbarung eingegeben, wie wir Nuh und Nuh a.s. Und das ist ein Beweis dafür, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit etwas anfängt und besonders hier, dass Nuh a.s. der erste Gesandte war. Der erste Gesandte, denn er sagt, wie wir Nuh und den Propheten nach ihm Offenbarungen eingegeben haben. Die Offenbarung Allah zu seinem Gesandten geschah immer auf die gleiche Weise. So wie Nuh es erlebt hat, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es auch erlebt. So wie Musa das erlebt hat, wie berichtet wird, dass Musa a.s. Offenbarung, so genauso wie der Prophet Muhammad s.a.w. auf die gleiche Weise. Und Jibril a.s. war der Überbringer von Allah subhanahu wa ta'ala. Er war der Beauftragte sozusagen. Der hat also die Aufgabe gehabt, die Offenbarung an den Mann zu bringen, der diese Offenbarung eigentlich annehmen soll. Und das sind die Propheten und Gesandten, auserwählte Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala für diese Aufgabe auch dann gesucht hat und sie auch dann in der Lage sind, auch tatsächlich Vorbilder zu sein, yani Vorbilder für uns zu sein. Das waren Menschen und nicht Engel. Das heißt also, sie haben auch unter den Menschen gelebt und sie haben die Offenbarung getragen und sie haben auch diese Offenbarung, was sie auch dann weitergegeben haben an die Menschen, auch dann gelebt und als Vorbilder dann funktioniert, so dass auch dann selbstverständlich die Anhänger das mit ihren bloßen Augen sehen konnten. Tatsächlich der Vorbild funktioniert. Deswegen Aisha radiallahu anha, wenn wir dann hören, als sie gefragt wurde, wie war eigentlich Khuluq, die Wesenseigenschaften des Propheten, sagte sie, Khuluquhu war Al-Quran. Yani Al-Quran, so wie Al-Quran offenbart, so war auch Al-Khuluq vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Deswegen also der Überbringer von Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen, da er mit der Offenbarung, mit der er zu den Gesandten herabgesandt wurde oder herangesandt wurde, beauftragt ist. Er war praktisch also der Engel, der mit dieser Aufgabe vertraut wurde, und er hat dann die Aufgabe auch dann an die Propheten und Gesandten zu überbringen. Die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir Nuh und den Propheten nach ihm Offenbarung eingegeben haben, ist ein Beweis dafür, und das sagte ich schon vorher, dass Nuh a.s. der erste Gesandte war, den Allah subhanahu wa ta'ala gesandt hat, yani geschickt hat sozusagen. Und Adam a.s. war kein Gesandter, sondern war ein Prophet. Ja, Adam, er war der erste Prophet. Und Nuh a.s. war der erste Gesandte. Auf der Kanzel, yani auf dem Mimbar sozusagen, sagte Umar radiallahu anhu, ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen, wahrlich die Taten sind entsprechend den Absichten. Innamal a'malu binniyat, so fängt das im Grunde, so fängt Imam al-Bukhari sein Buch an im Grunde. Ja? Innamal a'malu binniyat, innamal likulli imrin ma nawa, entsprechend den Absichten. Und jedem Menschen gebührt das, was er beabsichtigt hat. Wer also seine Auswanderung der irdischen Lebens willen verrichtet, um es zu erlangen, oder wegen einer Frau, die er heiraten möchte, dessen Auswanderung ist für das, um dessen Willen er auswanderte. Das ist ein sehr schönes Hadith, und das ist auch sozusagen auch hier die Prüfung von Ikhlas sozusagen, dass man auch dann die Auswanderung eigentlich unternimmt, yani Al-Hijra. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا, wie in dem Hadith vorkommt, das heißt also Al-Hijra, die Auswanderung zu Allah subhanahu wa ta'ala oder zu dieser Welt. Und die erste Auswanderung ist nicht die Auswanderung jetzt von hier in nächsten Ort, sondern eigentlich die erste Auswanderung ist Auswanderung des Herzens selbst, dass du dann die Auswanderung zu Allah subhanahu wa ta'ala, denn dort findet ja die Niyya statt. Und die Niyya ist also, findet im Herzen statt. Wenn deine Niyya tatsächlich dem entsprechend ist, wie die Tat ausgeführt ist, dann ist die Niyya natürlich auch für Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie für Allah azza wa jalla, und entspricht der Tat. Wenn aber die Niyya eine andere ist, aber entspricht nicht der Tat, dann kann sie nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn jemand beispielsweise irgendwohin umzieht, um zu heiraten, beispielsweise, dann hat er eigentlich diesen Umzug gemacht, um zu heiraten, ja, und nicht jetzt für Allah subhanahu wa ta'ala. Was das Hadith von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu an betrifft, so begann Imam al-Bukhari mit diesem, obwohl kein Zusammenhang zur Offenbarung besteht. Das ist auch sehr wichtig. Offenbarung ist das eine Sache, aber die Absicht oder mit diesen Hadith wieder unterscheidet sich eigentlich zu diesem Thema. Aber es hat natürlich einen wichtigen Grund, warum er das gemacht hat. Der Grund dafür besteht darin, darzulegen, dass eine Tat im Angesicht Allah verrichtet werden muss. Das heißt also, Imam al-Bukhari, rahimahullah, auf ihn zu übersetzen, das, was er geschrieben hat, hat er nicht geschrieben, damit man ihm sagt, er war ein fleißiger Mann und er war ein Wissender, sondern er hat das gemacht im Angesicht Allah. Also er hat nicht daran seine Bestrebung war nicht, dass er einen Namen haben wollte, sondern seine Bestrebung war eigentlich im Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala diesen Werk zu vollenden, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden ist. Und in diesem Zusammenhang erinnere ich mich an einen Rechtsgelehrten, der etwa, auch für al-Bukhari, etwa 10 Jahre gebraucht hat, um eine Erklärung, eine zusammenfassende Erklärung. Da fragt derjenige zu ihm, ja Sheikh, gibt es andere Werke, die du vollenden möchtest? Sagt er, ja, ich arbeite an Muslim und arbeite an dieses, an jenes. Und sagt er, müssen wir dann wieder 10 Jahre warten? Und dann sagt er, eigentlich für mich ist die Zeit nicht maßgebend, sondern die Tat ist für mich maßgebend. Und das spiegelt dann so, wie Imam al-Bukhari rahimahullah für ihn war, die Tat ist also das Wichtigste. Die Tat, die du verrichtest, die Tat, die ich verrichte, ist also das Wichtigste. Sie muss also rein sein gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Sie muss also dementsprechend sein, eigentlich muss mit der Nier übereinstimmen. Die Absicht dahinter ist, dass der Mensch mit seiner Tat das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala und das Jenseits erreichen will. Das Ziel, tatsächlich das Hauptziel, ins Paradies zu kommen. Und da kann man nur erreichen mit rechtschaffenen Werke, mit rechtschaffenen Werke. Diese rechtschaffenen Werke sind nicht unbedingt Garant dafür, dass du dahin kommst, aber sie bringen dich in die Nähe Allah subhanahu wa ta'ala, diese Werke, die du verrichtest. Und wenn sie im Angesicht Allah, kommst du der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala und du kommst Allah subhanahu wa ta'ala immer näher. Und durch seine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala darfst du dann Paradies betreten. Also nicht unbedingt die Taten, aber die Taten sind ein Mittel dazu, damit du die Nähe Allah subhanahu wa ta'ala erreichen kannst und in seine Barmherzigkeit eintreten darfst, und durch seine Barmherzigkeit kannst du dann inshallah ins Paradies betreten. Als dann erwähnte er diese großartigen Hadith, das in jedem Kapitel über das Wissen vorhanden ist. Also auch in jedem Kapitel findest du diesen Hadith, und diesen Hadith also ist äußerst wichtig, auch für jeden Mann und Frau, der tatsächlich etwas verrichten möchte, ob er was schreiben will oder wenn er etwas, einen Vortrag halten will oder ein Khutbah halten will oder Nasiha geben will, immer muss er sich daran erinnern, dass diese Tat kann nur einen Erfolg haben, wenn sie ausschließlich nur für Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet wird. Die Aussage lautet, wahrlich, die Taten sind entsprechenden Absichten, wie der Prophet zum Beispiel sagt, und jedem Menschen gebührt das, was er beabsichtigt hat. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam beabsichtigt mit seiner Aussage, wahrlich, die Taten sind entsprechenden Absichten. Das dies bedeutet, es gibt keine Tat ohne Absicht. Es gibt keine Tat ohne Absicht. Jede Tat, die du verrichtest, steckt eine Absicht dahinter. Jede Tat, die du verrichtest, steckt eine Absicht dahinter. Das heißt, mit dieser Aussage wird gesagt, jede Tat hat eigentlich eine Absicht. Und jeder Mensch, der reif und zurechnungsfähig ist und eine Tat verrichtet, muss eine Absicht dabei haben. Ja? Es ist dem reifen und zurechnungsfähigen Menschen unmöglich, eine Tat zu vollbringen oder zu verrichten, ohne eine Absicht zu haben. Ja, da kann ich sagen, manche sagen, ja, das habe ich einfach nur so gemacht. Ja, wo gibt es denn sowas? Nur so. Wie? Ich habe nicht darüber nach, kann vielleicht etwas Unaufmerksamkeit, aber im Grunde jede Tat, die man verrichtet, eigentlich steckt eine Absicht dahinter. Das, was der Mensch beabsichtigt, gebührt ihm. Yani das, was er tatsächlich beabsichtigt, genau das gehört ihm. Hat er für Allah subhanahu wa ta'ala beabsichtigt, dann hat er natürlich etwas gut. Hat er aber nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, genau das wird er ernten. Das ist sein Ergebnis nachher. Genau das. Wenn er etwas Nützliches beabsichtigt, gebührt ihm natürlich diese Absicht. Und wenn er etwas Schädliches beabsichtigt, gebührt ihm das auch. Also beides. wenn er Schädliches, was ihn schaden würde am Yawm al-Qiyamah vor Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird er das nicht. Und wenn er etwas Nützliches, wenn er im Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala das auch beabsichtigt hat und führt diese Tat für Allah subhanahu wa ta'ala aus, dann wird er natürlich auch das ernten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm das Gleichnis ein Beispiel mit der Auswanderung. Deswegen, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Yani, das ist so. Aber dann hat er ein Beispiel genommen. Ein Beispiel, dieses Gleichnis. Ja, der sagte, mit der Auswanderung. Das ist so ein Beispiel, damit jeder das so verstehen kann. Dass wer auch immer seine Auswanderung für Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten verrichtet, dies auch für Allah und seinen Gesandten ist. So erhält er das, was er beabsichtigt hat. Dies bedeutet, dass die Angelegenheit die seine ist, bis er erreicht, was er beabsichtigt. Das heißt also, wenn er tatsächlich eine Tat verrichtet, die im Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet hat, dann ist die Absicht, also dann erntet er natürlich das, was er auch beabsichtigt hat. diese Gleichnis, dieses Beispiel. Und dann sagt er weiter, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer auf Allahs Weg auswandert, wird auf der Erde viel Zufluchtstätten und Wohlstand finden. Wer sein Haus auswandert zu Allah und seinem Gesandten verlässt und den hierauf der Tod erfasst, so fällt es Allah zu, ihm seinen Lohn zu geben. Allah ist allvergeben und barmherzig. Also wenn er natürlich für Allah subhanahu wa ta'ala und stirbt unterwegs, ja, dann wird er natürlich seinen Lohn bekommen. Was derjenige anbetrifft, der auswanderte, doch seine Auswanderung war um das irdische Lebens willen, also nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, um etwas zu erreichen für diese Dunya sozusagen, ja, um es zu erlangen, wie zum Beispiel Geschäfte machen oder eine Frau zu heiraten, so ist seine Auswanderung zu dem, um dessen Willen er auswanderte. Ja, dann entspricht seine Absicht, also nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern für das, was er eigentlich erreichen wollte. Und er sagt nicht, um das irdische Leben zu erlangen oder um eine Frau zu heiraten, aus Verachtung gegenüber. Denn er sagt also, man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Das Letzte, dann ist seine Auswanderung zu dem, was er unternommen hat. Er hat also nicht gesagt, um weltliche Leben, um Frau zu heiraten, aus Verachtung sozusagen, aus Verachtung gegenüber, sondern er hat dann ist seine Auswanderung zu dem, was er unternommen hat, sozusagen. Deswegen hat er das nicht nochmal wiederholt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Deswegen also die Absicht ist natürlich sehr, sehr wichtig, ja. Und jeder von uns soll auf seine Absicht achten. Ja? Wenn er natürlich jetzt eine Frau heiraten möchte, die rechtschaffen ist und seine Absicht jetzt auch nicht nur jetzt zu heiraten, auch in Zukunft vorzubeugen, eine rechtschaffene Frau, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, damit man das auch nicht etwas vermischt und etwas missversteht, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ad-dunya mata', yani das weltliche Leben ist so Art ein Genuss, aber das Beste von dieser Dunya ist eine rechtschaffene Frau. Und eine rechtschaffene Frau ist nicht nur dazu da, um gewisse Stunden mit ihr zu verbringen und zu genießen, sondern als Ganzes. Yani das ist eine Verantwortung gegenüber einer Heirat, wenn Kinder dann da sind, dass auch die Verantwortung größer wird, auch für die Zukunft dann denkt, dass auch die Partnerin, die man heiratet, auch tatsächlich auch dann gegenseitig unterstützt. In diesem Fall, yani unterstützt euch gegenseitig in Güte und Gottesfurcht und Taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist dann natürlich auch für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber jetzt nur, denn die Frau wird wegen vier Sachen geheiratet. Ja? Also Schönheit, Besitz und wie nennt sich das? Bitte? Abstammung, also oder Religion. Wenn man das für Religion, dann ist das für Allah und seinen Gesandten, denn dann ist das etwas Gutes. Aber wenn du es Schönheit, ja, Schönheit vergeht. Irgendwann kommen die Falten. Ja, ja. Aber die innere Schönheit bleibt, sie blüht. Ja, das ist das Schöne. Ja, Geld vergeht auch. Auch Nasab, yani auch Status einer Frau. Irgendwann sind sie alle unter der Erde. Alles ist vergänglich. Und dann bleibt nur das, was eigentlich erstrebenswert im Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn das die Absicht ist, dann ist das gut. Genauso im Geschäft. Wenn jemand Geschäft machen will, um eine gewisse Unabhängigkeit zu erreichen und reinen Halal zu erwirtschaften in diese Angelegenheit, aber auch für seine Umma auch nützlich zu sein und seine Familie eine gewisse Unabhängigkeit auch anzubieten und seine Religion zu verrichten, dann ist das im Angesicht Allah, das ist ja erstrebenswert. Aber nicht nur dazu da, wie praktisch wie ein Tier, der Tag und Nacht arbeitet und Allah subhanahu wa ta'ala vergisst. Denn diese Arten von Menschen verabscheut Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Damit man auch das Richtige versteht. Also Frau kann erstrebenswert sein, auch im Angesicht Allah. Das kann aber auch das Gegenteil sein. Dass einer nur auf Aussehen, eine sogenannte Traumfrau, gibt es sie überhaupt? Ja, gibt's hier? Ja, ich glaube es nicht. Wallahu a'lam. Deswegen, damit man das richtig versteht, ist es also, barakallahu fikum, die Absicht ist also äußerst wichtig. Und für Imam Bukhari hat das in seinem Werk niedergeschrieben. Für ihn und natürlich Erinnerung an seine an seinen Geschwistern. Im Hadith 2 von Aisha, die Mutter der Gläubigen, radiallahu anha, berichtet, dass Al-Harith ibn Hisham, radiallahu anhu, den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, fragte, o Gesandter Allah, wie kommt die Offenbarung zu dir? Wie kommt die Offenbarung zu dir? Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, erwiderte, manchmal kommt sie wie das Läuten einer Glocke. Wie das Läuten einer Glocke. Über mich. Und dies ist die anstrengendste Art, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und dies ist die anstrengendste Art für mich. Und er verlässt mich erst, wenn ich mir alles, was er sagte, Offenbarung im Gedächtnis bewahrt habe, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Manchmal erscheint mir der Engel in Gestalt eines Mannes und spricht zu mir und ich präge mir ein, was er sagte. Offenbarung an einem sehr kalten Tag. Aisha radiallahu anha sagte, einmal sah ich seinen Zustand des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als die Offenbarung an einem sehr kalten Tag zu ihm herabkam, war sehr kalt, und als er ihn verließ, bemerkte ich den Schweiß, der von seiner Stirn floss. Vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir dann hören, also das war auch für den Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht einfach, denn er sagt, eine Art von Offenbarung war schon sehr schwer für ihn auch, ja, diese Erschwernis, die er dann auch erleben dürfte und auch oder erleben müsste sozusagen. Aber es gab auch andere Arten von Offenbarung, dass ein Mann ihm erschienen ist. Zum Beispiel wie Jibril alaihi salam, der auch dann kam und auch von Umar al-Khattab berichtet wurde und dann eingetreten ist und die Beschreibung eines Mannes, schwarze Haare, weiße Kleidung, keine Spur von einer Reise und niemand kannte ihn und er saß zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und legte seine Hände auf seinen Schoß sozusagen an seinen Knie, und hier sagen die Rechtsgelehrten, war das jetzt gemeint an seinen von Jibril oder auf dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und fing dann zu fragen, dass er da erschien ein Mann in dieser Hände. Und andere Arten von Offenbarungen, dass ein Engel vor ihm erschienen ist und dann auch mit ihm gesprochen hat. Was die Offenbarung anbetrifft, sagte Sheikh hier, so hat sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie sie kam, mit schwerer Anstrengung belastet. Sallallahu alaihi wasallam. Dass er die Schwere, also auch für uns, auch dass wir auch lernen, den Propheten zu lieben, dem Propheten dadurch zu lieben, welche Art von Belastung er auch dann auf sich nehmen genommen hat und welche Anstrengung er auch dann unternommen hat, auch diese Offenbarung weiterzugeben und auch dann Geduld auszuüben. Er sah die Wahrheit und sah dann die Reaktion von den Menschen, wie sie es angenommen haben oder wie sie es abgelehnt haben. Haben sie das abgelehnt, dann hat er mitgelitten, warum erkennen sie das nicht? Und sein Auftrag war nur zu überbringen. Und diese Offenbarung ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier sagt, und wie erklärt wird, wenn sie kam, mit schwerer Anstrengung belastet, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, gewiss, wir werden dir wichtige Worte offenbaren, wichtige Inhalte, wichtige Worte. Und eines Tages bekam er eine Offenbarung, während sein Kopf auf dem Oberschenkel von Hudhayfa ibn al-Yaman lag, und als sie war sehr schwer für ihn. Yani für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Allah subhanahu wa ta'ala befahl ihm, Geduld auszuüben, indem er subhanahu wa ta'ala sagt, gewiss, wer sind es, die wir dir den Koran offenbart haben. Aus diesem Zusammenhang stellt sich die Offenbarung in zwei Kategorien, sagen die Rechtsgelehrten. Einmal, dass er etwas hört, wie die Läuten einer Glocke.